Ihr macht demnächst eine Veranstaltung zu psychischen Erkrankungen bei gerade jungen Menschen. Das Ganze findet statt im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit. Was ist denn das für eine Veranstaltungsreihe? Die findet ja jetzt zum ersten Mal in Nürnberg statt.
Die Woche der seelischen Gesundheit findet statt zwischen dem 10. und 20. Oktober. Und hier in Nürnberg machen wir das jetzt zum ersten Mal. Es gibt es schon länger auf Bundesebene, aber in Nürnberg wird es jetzt das erste Mal begangen. Und das sind insgesamt 116 Veranstaltungen, in denen Träger der psychosozialen Hilfe, Selbsthilfegruppen und andere Vereine, die mit dem Thema beschäftigt sind, eben einladen, beispielsweise zu Tage der offenen Türen, auch zu Veranstaltungen wie unserer, zu der wir dann später noch kommen, und generell eben über das Thema psychische Gesundheit aufklären wollen und da auch ein bisschen sensibilisieren und Anti-Stigma-Arbeit leisten im Groben.
Wie ist denn überhaupt die Bandbreite bei psychischen Erkrankungen? Also wie stark beeinträchtigt das Menschen im Alltag? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, je nach Erkrankungen. Und gibt es da irgendwie auch Zahlen, wo ihr sagt, es nimmt gerade zu?
Also die Bandbreite ist, ich denke, sie hat sich nicht geändert, aber die Auslöser verändern sich durch die Krisenzeiten, die wir jetzt erleben, und es werden immer mehr Krisen. Durch die Pandemie hat sich gezeigt, dass Kinder und Jugendliche definitiv mehr betroffen sind. Da steigt definitiv die Zahl und die Angebote kommen nicht hinterher. Und Zahlen, also jetzt konkrete nicht, das ist aber auf jeden Fall ganz deutlich überall im psychosozialen Hilfenetz, auch in den Kliniken, dass es definitiv gerade einfach viel mehr Angebot bräuchte, weil immer mehr Menschen von psychischen Erkrankungen betroffen sind. Also bei Erwachsenen weiß man es von den Krankenkassenberichten unter anderem, dass eben die psychischen Erkrankungen die zweithäufigste Diagnose von Arbeitsunfähigkeiten waren letztes Jahr. Also ich denke, das ist sowas, wo man so ein bisschen das Gefühl dafür kriegt, was da eigentlich gerade so passiert.
Jetzt wird ganz oft gesagt, das steigt vor allem durch die Pandemie. Du hast es auch gerade angesprochen. Welche anderen Faktoren spielen aber auch noch eine Rolle? Es gibt ja auch noch stärkeren psychischen Druck, eine Leistungsgesellschaft. Wie stark würdet ihr das als Ursache einschätzen oder auch gewichten?
Also ich denke, die Zukunftsängste haben auch ganz viel mit den gesamtgesellschaftlichen Gegebenheiten zu tun, dass Kriege um uns herum passieren, sehr nah beobachtbar sind, dass eben einfach jetzt gerade so von den Medien sehr viel dargestellt wird. Du bist eigentlich tagtäglich damit beschäftigt, zu erfahren, was um dich herum passiert, und andere Menschen können das vielleicht besser filtern als jetzt junge Menschen, die eh schon sehr viel gerade online unterwegs sind. Und ich denke, dieses permanente Einriesen lassen und nicht zu wissen, wie die Filterfunktion ist, bestärkt es massiv. Und auch existenzielle Sorgen, die jetzt auch vor allem ja auch bei Erwachsenen, ne? Ich muss mehr arbeiten, um irgendwie trotzdem am selben Punkt zu bleiben. Also das ist, alles wird teurer, ich verdiene jetzt nicht zwangsläufig mehr. Durch die Existenzängste kommt man ja dann auch an gewisse Sorgen, die dann auch einfach in eine depressive Episode zum Beispiel umschlagen können oder auch in andere Erkrankungen.
Also generell so dieser ganze neoliberale Zeitgeist im Sinne auch von flexibler Arbeitseinteilung oder von flexibler Arbeit allgemein, das sind schon alles Faktoren, die da auf jeden Fall, also wie du sagst, also auf jeden Fall auch gesellschaftlich natürlich psychische Krisen auslösen und auch verstetigen, definitiv.
Jetzt macht ihr im Rahmen der Woche der seelischen Gesundheit am kommenden Dienstag eine Veranstaltung mit dem Thema Things We Finally Talk About. Ihr richtet euch da speziell an junge Menschen. Erzählt doch vielleicht mal ein bisschen mehr, was ist das für eine Art Veranstaltung, was habt ihr da vor?
Also kurz zur Geschichte, die Pandora und KISS sind ja schon irgendwie Jahrzehnte miteinander verbündelt. Wir sind von KISS, sind die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen aller Thematiken hier in Mittelfranken und sind dafür wirklich nur die Vermittlung von Kontakten, für die Gruppenunterstützung da. Und Pandora arbeitet jetzt ganz speziell im Bereich Psychiatrieerfahrener.
Also ist eben auch schon seit über 30 Jahren aktiv in der Selbsthilfe, gerade so mit dem Schwerpunkt Psychose und psychische Krisen. Und genau, da gibt es ja immer wieder dann die Anknüpfungspunkte, wo wir auch zwischen KISS und Pandora kurz zusammenkommen.
Genau, weil wir quasi dann die Profis sind für Selbsthilfegruppen aller Art und für die gruppendynamischen Prozesse, und jetzt bei Pandora sehr speziell auch thematisch sind die Profis. Und wir hatten letztes Jahr im Rahmen von einer Veranstaltungsreihe vom Kreis Jugendring Krisenbewusstsein, hatten wir schon was zusammen gemacht in der Luise, The Cult Factory. Und haben dann gesagt, es lief so gut und es war ein sehr angenehmes Arbeiten, weil da sich so viele Sachen vereinen. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt im Rahmen der Wochen der seelischen Gesundheit machen wir doch mal wieder was zur jungen Selbsthilfe, weil es einfach, die Selbsthilfe einen wunderbaren Effekt auf Menschen haben kann, wenn sie sich darauf einlassen.
Wo liegen denn die Stärken der Selbsthilfe? Was kann Selbsthilfe ausmachen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen? Wo liegen vielleicht aber auch Grenzen?
Also gerade so in den Zeiten von fehlenden Therapie- und auch Psychiatrieplätzen ist es auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Also gerade in der Zwischenzeit, wenn man eben gerade keinen Platz bekommt, um Hilfe zu bekommen, die man bräuchte. Das auf jeden Fall und vor allem eben auch der Austausch auf Augenhöhe zwischen Betroffenen, die ja am besten wissen, wie sie eben Probleme lösen oder wie sie eben einen Umgang finden mit Problemen, sich da auszutauschen und selbst zu verständigen. Das ist halt ein Fakt in der Psychiatrie, wo ja doch eine klare Hierarchie da ist und in der auch das nicht ganz so einfach ist, vielleicht auf Augenhöhe zu kommunizieren, hat das schon auf jeden Fall Vorteile, die Menschen auf jeden Fall hilft.
Also ich denke, der wichtigste Faktor ist dieses Verständnis ohne viele Worte. Das ist, ich schaue jemanden an, ich sage ein Schlagwort und ich erlebe das oft, wenn bei einer Gruppengründung zum Beispiel, auch wo die Leute erstmal zurückgezogener sind oder erstmal vorsichtig mit dem, wie sie sich äußern und dann ist plötzlich dieses Lächeln einfach ins Gesicht kommt. Ja, endlich spricht es mal jemand aus und das ist das Wunderbare daran, einfach plötzlich sich nicht wie so eine Außenseiterin zu fühlen oder zu wissen, ja okay, es kann auch besser sein. Also das ist ja auch, man erlebt ja auch, dass dann Menschen sind, die irgendwie über eine depressive Episode kommen und sich da auch halten können und da sich gegenseitig auch immer wieder Tipps und Tricks zu halten, was hat mir geholfen, resilienter, also widerstandsfähiger zu werden. Was sind so irgendwie auch vielleicht andere Sachen außer das Gespräch, das mir hilft, sei es Sport, sei es gemeinsam Aktivitäten zu machen, weil oft ist es auch da, sind die Interessen vielleicht auch ähnlich. Also das kann auch einfach bei einsamen Menschen, auch bei einsamen jungen Menschen, was ja auch ein großes Thema ist und immer mehr wird, einfach da auch Kontakte knüpfen. Und großes Motto auch der Wochen der seelischen Gesundheit sind ja auch gemeinsam statt einsam. Und das ist ja auch das Jahresmotto diesen Jahres im gesamten Gesundheitsrahmen.
Und ich glaube, so das Bild, das die meisten bei Selbsthilfe auch im Kopf haben, ist so ein typischer Gesprächskreis, der dann mehr irgendwie so eine Art Trauergruppe ist. Muss es aber nicht unbedingt sein. Also es ist halt eben vor allem ein Austausch eben von Experten in eigener Sache. Und es muss eben nicht nur in diesem Rahmen in einem Sitzkreis sein, sondern eben auch, wie du ja schon gesagt hast, im Rahmen von Freizeitbeschäftigungen. Also wir haben es bei Pandora zum Beispiel auch so, dass wir Bowlinggruppe haben, wir haben eine Volleyballgruppe, also auch Gruppen, in denen dann das Reden sozusagen nebenbei passiert, also in der der Austausch nicht im Vordergrund steht, sondern eher beiläufig passiert.
Zu den Grenzen nochmal, was wir immer wieder erleben, das ist dadurch, dass es komplett selbst organisiert ist. Also Selbsthilfegruppen ist es keine professionelle Unterstützung dabei, sonst wäre es eine angeleitete Gruppe. Und da ist es schon wichtig zu wissen, es ist keine akute Krise, kann da nicht aufgefangen werden. Das sind alles selbst betroffene Menschen. Es ist wichtig, da zu wissen, ich muss da eigenverantwortlich handeln. Und wenn dann jemand mit zum Beispiel jetzt einer akuten Suizidalität kommen würde, das würde eine Gruppe total crashen. Damit kann man ja fast gar nicht umgehen. Und da ist immer wichtig, auch in der Beratung zu gucken, wie geht es Ihnen derzeit oder wie ist denn der Stand der Dinge? Können Sie sich auch die Geschichten der anderen Teilnehmenden anhören? Weil das kann ja einen auch ganz stark nochmal runterziehen, wenn man sagt, so, mir geht es gerade eigentlich so schlecht, dass ich gerne ein 1:1 hätte. Und da ist es auf jeden Fall auch zu gucken, es gibt angeleitete Gruppen, es gibt sozialpsychiatrische Dienste, wenn jemand gerade auf einen Therapieplatz wartet. Also da auch den Kontakt quasi herzustellen zu professionellen Hilfen, wenn gerade irgendwie kein Therapieplatz einfach da ist.
Carsten, du hast gerade schon erwähnt, was ihr für Angebote habt bei Pandora. Da ja bei euch sind auch einige Gruppen, die sich gerade an Menschen, an jüngere Menschen richten.
Genau, also das ist, gerade laufen tatsächlich 3 Gruppengründungen parallel, die alle ein bisschen unterschiedlich sind, aber alle gleich wichtig. Das ist, die eine Gruppe ist zum Thema Quarterlife Crisis. Die hat sich vor einem Monat gegründet und ist eben, sage ich mal jetzt noch so, also wenn der Begriff für jemanden noch nicht bekannt ist, Menschen in den 20ern, die mal depressive Verstimmungen kennen, depressive Episoden vielleicht auch schon mal erlebt hatten, wo es aber dann oft durch lebensverändernde Umstände, Jobwechsel, vielleicht auch Übergang von Studium zum Job, Ausbildung, Job, Berufsfindung, einfach so eine Sinnkrise quasi. Und das ist da im Gegensatz zu der anderen Gruppengründung, die sich nennt junge Menschen mit Depressionen und Ängste, die dann auch einfach schon Menschen anspricht, die schon mehr Klinikerfahrung haben, wo auch eine chronifizierte Depression schon auch Thema ist. Und dann noch als dritte Gruppe, die sich dann im November gründet, ist queere Menschen mit Depressionen und Ängste als Thema bis 40, quasi also 20 bis 40. Also das klingt vielleicht jetzt erstmal alles sehr ähnlich, aber trotzdem ist klar, also queer only, die haben auch nochmal andere Themen als jetzt eine rein Quarterlife Crisis, wo es dann wirklich eher um so Alltägliches geht und eben dann noch junge Menschen mit Depressionen und Ängste, was ja ganz klar eigentlich schon auch zeigt, um was es da geht.
Die Woche der seelischen Gesundheit, die richtet sich auch dagegen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen stigmatisiert sind. Also will gegen diese Stigmatisierung auch aufklären und vorgehen. Wie drückt sich denn Stigmatisierung aus und wie kann dem begegnet werden?
Ich würde sagen, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das würde ich tatsächlich auch diagnoseabhängig machen. Also wir haben jetzt durch die Corona-Pandemie natürlich eine deutlichere Thematisierung von Depressionen und Angststörungen gehabt, die jetzt mittlerweile auch leichter besprechbar sind. Also gefühlt ist es jetzt wieder ein bisschen rückläufig, aber zumindest in der Zeit der Krise irgendwie relativ gut thematisierbar waren. Aber das Thema Psychose, Schizophrenie und all das sind nach wie vor extrem stigmatisiert, kommen, wenn sie überhaupt medial bearbeitet werden oder in der Öffentlichkeit, total vorurteilsbelastet, meistens im Zusammenhang mit Gewalt und mit Straftaten, also wo es klar und deutlich auch um eine absolute Abwertung geht von Menschen, die Psychoseerfahrung haben oder Psychiatrieerfahrung im Allgemeinen. Ansonsten generell, also am Arbeitsmarkt, also die wenigsten Betroffenen stehen offen zu ihrer Diagnose, beziehungsweise es wird ein bisschen besser, aber es ist nach wie vor natürlich viel zu wenig. Also eine psychische Erkrankung ist deutlich schwieriger zu kommunizieren für Betroffene als jetzt eine physische Erkrankung, die auch sichtbar ist. Das sind alles so Sachen, wo halt einfach eine doppelte Stigmatisierung stattfindet. Also einmal, oder ein doppeltes Leiden findet da statt. Einerseits die Erkrankung an sich mit all ihren Symptomen, mit all ihren Unerträglichkeiten und Beschwerden. Und auf der anderen Seite eben diese Stigmatisierung von außen oder eben auch die Selbststigmatisierung. Selbst nicht dazu stehen zu können, also in Würde zu sich stehen zu können. Das sind so die wichtigsten Punkte jetzt in meinen Augen. Fällt dir noch was ein?
Also ich denke, was ganz wichtig da auch ist, je nach Herkunft von der Person, weil oft ist es ja, also die Berührungspunkte total schwierig, da ist schon, wenn jemand sagt, ich brauche irgendwie therapeutische Unterstützung, ich bin doch nicht verrückt, also dieses wirklich der ganz klassische Begriff verrückt sein, und ich denke jetzt, wir leben hier jetzt schon in einer Gesellschaft, die sich zumindest dem Thema Depressionen mittlerweile etwas öffnet, aber ja, da ist Psychose, wenn Menschen niemals Berührungspunkte damit haben, assoziieren sie damit sofort irgendwas Gefährliches, weil sie einfach gar keine Ahnung haben, um was es geht. Und jetzt nochmal auf unsere Veranstaltung Things We Finally Talk About am Dienstag in der Luise. Da sehe ich auch, es ist ein moderierter Open Safer Space, den wir da anbieten möchten, in ganz gemütlicher Atmosphäre, einfach zu sitzen und sich zu gucken, was sind denn unsere gemeinsamen Interessen, wie erleben wir das, haben wir schon Erfahrungen mit Ausgrenzung gehabt, haben wir schon Erfahrungen gehabt mit Unterstützungsangeboten, sind wir vielleicht noch gar nicht so weit, was hindert mich daran, und dann zu schauen, ob sich vielleicht sogar daraus was entwickeln könnte, zu sagen, oh, vielleicht haben wir auch einfach Bock, aktiv zu werden und so Anti-Stigma-Arbeit zu machen als junge Menschen. Und das ist ja, also ich denke, am besten können die immer beschreiben, was es braucht oder was sie gebraucht hätten, um da irgendwie sich gesehener zu fühlen, dass die dann auch aktiv werden. Und das ist irgendwie das Schöne an der Selbsthilfe, dass wenn die Menschen zu Wort kommen, das sind genau die, die sagen können, was sie brauchen. Und dann ist es auch das Wertvollste zu sagen, wir nehmen das an und schauen, wie wir darauf reagieren können.